Die Sommerpause war lang genug. Wir freuen uns, dass am Wochenende endlich wieder die dritte Liga startet und machen zum Start heute den großen Liga-Check. Wir schauen, wer sind die großen Favoriten um den Aufstieg, wer könnte vielleicht Geheimfavorit sein und wo steht Rot-Weiß Essen in dem ganzen Konstrukt. Wir schauen uns auch den Kader an, eine mögliche Startelf am Wochenende gegen Saarbrücken und gucken, auf welcher Position auf jeden Fall noch Bedarf ist.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Die letzte Folge vor Start der dritten Liga. Es geht wieder los. Wir freuen uns, dass der Ball bald wieder rollt. Am Sonntag startet dann auch RWE in Saarbrücken in die neue Saison. Wir wollen natürlich heute nochmal alles analysieren, Kader analysieren. Natürlich auf Sonntag schauen. Das Ganze mache ich mit Christian Brausch.
Hallo.
Und Martin Herms.
Hallo.
Lass uns direkt reinstarten. Martin, am Wochenende gab es ja die Generalprobe.
Proben,
genau. Denn zunächst wussten wir oder wusstet ihr erstmal nur von dem Leverkusen-Spiel. Und dann gab es noch einen Geheimtest.
Ja, also wir wussten schon, dass es zwei Spiele geben wird, ja. Nur die waren eben geheim und wir sollten es halt nicht kommunizieren, aber dass das Spiel gegen Sandhausen am Leverkusener Campus war schon länger geplant und dann kam halt kurzfristig noch Bayer Leverkusen um die Ecke und hat ein Testspielangebot gemacht, weil deren Spiel gegen Kaisers Jena abgesagt wurde. Ja, also ich bin grundsätzlich erstmal froh, dass ich demnächst nicht mehr über Sinn und Unsinn von Testspielen reden muss. Natürlich ist das immer schwierig und ich hätte mich natürlich auch gewundert. Ich war in Leverkusen und als ich dann die Aufstellung gesehen habe, war ich selbstverständlich verwundert, wie alle anderen auch, dass Rot-Weiß Essen da mit einer vermeintlichen B11 angetreten ist gegen einen sehr, sehr starken Bundesligisten. Das war schon wirklich ambitioniert, aber ich muss sagen, die Mannschaft, die da auf dem Feld stand, hat wirklich eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt. Stand sehr, sehr früh 2-0 für Bayer. Da hätte man Schlimmstes befürchten können. Aber danach hat sich die Truppe echt reingekämpft, hat eine sehr, sehr couragierte Leistung gezeigt. Und das macht auf jeden Fall insofern Mut, als dass RWE wirklich über einen sehr, sehr breiten Kader verfügt. Also da bestehst du nicht, wenn du da nicht gut aufgestellt bist von 1 bis 25. Konnten sich einige empfehlen. Hinten Max Geschwill hat gut gespielt. Ich fand Bazzoli, die Innenverteidigung, war echt sehr, sehr stabil. Ich fand auch Marvin Obus sehr, sehr ordentlich. Also da konnten sich auf jeden Fall ein paar Jungs für die mögliche Startelf empfehlen. Aber natürlich hat man dann auch wiederum ein paar Stunden später gesehen, als das Spiel gegen Sandhausen angepfiffen wurde. Wer da auf dem Platz stand, das wird wahrscheinlich auch möglicherweise die Truppe sein, die am Sonntag in Saarbrücken startet. Ich war selbst nicht vor Ort, durfte nicht dabei sein. Es war ein Geheimtest, aber die Leute, die da waren, haben mir von einem sehr ordentlichen Spiel berichtet, von einer guten Generalprobe. Gerade offensiv hat sehr funktioniert, man war sehr effizient. Zwei Stürmertore, das tut ja auch immer gut.
Absolut.
Und deswegen, also war es, glaube ich, ein ganz, ganz runder Abschluss der Vorbereitung, weil eben alle Spielpraxis bekommen haben.
Mhm. Und auch keine großen Verletzungssorgen, Probleme, ne? Also
Das ist wirklich gut. Also wie in der letzten Saison, da hatte man ja auch keine großen Probleme. Jetzt muss man aus RWE-Sicht hoffen, dass das natürlich so bleibt. Da machen die wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Job. Max Geschwill hatte nach dem Trainingslager muskuläre Probleme, war eine Woche raus. Aber ansonsten gibt es da nichts zu vermelden. Jakob Golz ist fit nach seinem Hexenschuss. Also man kann mit dem vorhandenen Kader komplett in die Saison starten.
Ja, wir sprechen gleich mal drüber, was da möglicherweise für eine Elf am Sonntag in Saarbrücken auf dem Platz steht. Vorher will ich aber von euch wissen, wenn ihr jetzt so auf den Saisonstart blickt, was habt ihr da so für ein Gefühl?
Es ist schwierig. Es ist schwierig dieses Jahr, weil so viele Teams vermutlich relativ nah beieinander sind, wie das in der dritten Liga ja oft der Fall ist. Es gibt einige mit Hansa Rostock, mit SVW, die schon gesagt haben, dass sie aufsteigen wollen. Es gibt Fortuna Düsseldorf, die von allen, alleine schon wegen dem Namen, der ganzen Wucht des Stadions, der 19.000 verkauften Dauerkarten, als Favorit gelten. Es gibt die Wundertüte Preuß Münster, wo man nach dem Abstieg nicht genau weiß, in welche Richtung geht's bei denen. SC Verl ist immer so ein Riesenumbruch. Deshalb ist es sehr, sehr schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Vor einem Jahr haben wir gesagt, RWE muss oben mitspielen, das muss das Ziel sein. Und viel oder ganz groß anders formulieren würde ich es dieses Jahr jetzt auch nicht, denn die Etats sind so nah beieinander bei den vermeintlichen Top-Teams, dass da Kleinigkeiten entscheiden werden, wie zum Beispiel die Geschichte, hat man viele Verletzte, hat man viele Muskelausfälle und dass solche Sachen dann entscheiden können. Klar ist, RWE muss oben mitspielen, das ist Gesetz und alles andere würde viel Unruhe bringen. Aufstiegsziel kann man in dieser Liga schwer formulieren, zumal es nur zwei Aufsteiger gibt und die Relegation, wie man jetzt gesehen hat, wieder so auch eine Wundertüte ist. Grundsätzlich gehe ich mit einem wirklich diffusen Bauchgefühl da rein. Der Start ist eigentlich machbar, aber ich kann die Mannschaft noch nicht so einordnen, weil mir vor allem so auf der Sechserposition noch so wirklich der Leader fehlt, der das ganze Heft in die Hand nehmen kann, wenn es eventuell mal schwierig wird.
Dann lass uns doch direkt
vielleicht noch einen Zusatz. Ja. Entscheidend ist ja dabei natürlich auch, wie es Trainer und Mannschaft sehen. Und ich habe auch Uwe Koschinat am Samstag nach seinem Bauchgefühl gefragt. Mhm. Und er war da recht offen und sagte, es sei völlig anders als noch im letzten Sommer. Er wollte natürlich auf das Thema Eingespieltheit und Umbruch auf Führungsebene hinaus. Ich meine, so groß ist der Umbruch ja gar nicht bei Rot-Weiß Essen. Es gab zwar 10 Neuzugänge, aber davon haben ja 4 letzte Saison schon bei RWE gespielt. Wenn wir die abziehen, dann sind wir bei 6 neuen Gesichtern.
Das ist gar nicht, Torwart wird das gleiche sein wie letztes Jahr.
Genau, das ist gar nicht so viel. Nur das Thema ist eben, dass diese Achse aus dem letzten Jahr einfach nicht mehr da ist. So diese Führungsspieler-Achse, angefangen bei Schulz, Kraulich, Jasula, Müsel, die sind halt alle nicht mehr da. Und das meinte eben Uwe Koschinat, dass sich sowas halt einspielen muss, dass es noch dauern wird. Im letzten Sommer waren die Mechanismen völlig klar. Man hatte eine Struktur in der Mannschaft, eine gewisse Stabilität, eine Euphorie nach der starken Rückrunde. Und da muss man schauen, wie das jetzt dieses Mal funktioniert. Aber ja, das würde ich auch teilen. Also auch ich bin mir da etwas unschlüssig. Ich sehe die Qualität dieses Kaders, aber ich glaube, dass es schwierig werden wird ohne diese Führungsspieler.
Ja. Dann lass uns doch die Mannschaft durchgehen. Ihr habt euch Gedanken gemacht, wer da möglicherweise am Sonntag spielt, was vermeintlich Stand jetzt die stärkste Elf ist, die Uwe Koschinat auf den Platz schicken kann. Wir können ja mal hinten starten. Tor ist schnell erzählt. Du hast gesagt, Jakob Goltz ist, dem Rücken geht's wieder gut. Der ist am Sonntag natürlich.
Der ist im Tor. Felix Wiener, muss ich sagen, hat's auch gut gemacht in Leverkusen. Muss man sehen, mit welchen Ambitionen er jetzt in die Saison geht. Ne? Ob er möglicherweise nochmal einen Wechselwunsch äußert. Bisher war das nach meinen Infos noch nicht der Fall. Natürlich für ihn auch frustrierend. Also ich finde auch, für ihn wäre es das Beste, wenn er mal irgendwie vielleicht sich ein Jahr verleihen lässt. Ob Rot-Weiß da mitspielt, ist natürlich die andere Frage, weil es natürlich auch super zu wissen, dass man einen ordentlichen Backup da in der Hinterhand hat. Aber grundsätzlich wird natürlich Jakob Goltz starten, ne, im Tor.
Ja, Rakete ist auch klar. Also Hofmann, Alonso, Bühning, Boubary zum Start. Und da gibt es jetzt nichts mehr, wo man sagen kann, da fehlt die Eingespieltheit. Das ist die gleiche Kette, die letztes Jahr auch zur Verfügung stand. Boubary war am Ende ein bisschen verletzt. Aber ansonsten gibt es da nichts zu rütteln zum Start.
Zum Start natürlich.
Zum Start,
muss man genau erwähnen. Also ich sehe schon Max Geschwill in dieser Mannschaft. Aber das muss man verstehen. Er hat eine verkürzte Vorbereitung. Er kam ja erst nach 2 Wochen, dann war er im Trainingslager, war danach eine Woche raus mit muskulären Problemen. Und du musst ja schon am Sonntag, also Innenverteidiger würde ich auch nur spielen lassen, wenn sie 90 Minuten durchhalten können. Und bei Geschwill wissen wir es noch nicht, ob er 90 Minuten durchhält. In Leverkusen sah er super aus, über eine Stunde. Nach 65 Minuten ging er dann runter. Aber der Junge hat schon was drauf. Also der hat nicht umsonst eine ganze Saison in der Bundesliga gespielt, 19 Einsätze dort gesammelt. Er bringt Tempo mit, das, was man ja schmerzlich vermisst hat letzte Saison. Und das ist natürlich sein Vorteil, er hat eben diesen linken Fuß. So. Und wenn es, sag ich mal, 50-50 ist zwischen zwei Spielern, dann ist das schon ein entscheidendes Kriterium, dass du da in der Viererkette auch einen starken Linksfuß hat. Er verteidigt super nach vorne, ist beweglich, ist gut am Ball. Also ich denke schon, dass er sich perspektivisch durchsetzen wird, aber momentan hat...
Gegen Rios Alonso.
Gegen Rios Alonso. Ben Hünning scheint auf jeden Fall gesetzt zu sein, völlig zu Recht nach seinen starken Leistungen. Er ist jetzt in den Mannschaftsrat berufen worden. Also das ist schon, der hat eine Führungsspielerrolle eingenommen mit 21 Jahren, der wird gesetzt sein. Rios Alonso haben wir oft drüber gesprochen. Ich finde grundsätzlich, dass er momentan etwas zu kritisch gesehen wird, auch von Fans. Ja? Man schießt sich so ein bisschen auf ihn ein. Man darf nicht vergessen, dass jemand, der hat knapp 200 Spiele für RWE gemacht. Der ist mit aufgestiegen, der sollte einen ganz anderen Status haben, finde ich, an der Hafenstraße. Das ist ein guter Innenverteidiger, das hat er schon in der Vergangenheit bewiesen. Er war Stammspieler in 2 Teams, die fast aufgestiegen wären. Das muss man auch mal bedenken. Er kommt jetzt so in seine sogenannte Prime, er ist 25. Natürlich muss er sich steigern. Natürlich muss er diese Fehlerquote minimieren. Das war in der letzten Saison das Problem. Er ist jetzt auch nicht der Tempospieler, aber er kann jeden Stürmertypen verteidigen. Deswegen ist er halt super wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube, es gibt schlechtere Lösungen als vielleicht ein Rios Alonso als Nummer 3 in der Innenverteidigung.
Ja, das ist halt, und er ist ja auch meckern, immer fit.
Also ist halt, genau, ja, er ist immer fit, gemacht. Er ist komplett verlässlich. Und es ist dann ein Meckern auf sehr hohem Niveau, ja, weil die Ansprüche einfach steigen. Und mit den gehobenen Ansprüchen, wenn er sich weiter steigern kann, vielleicht überrascht er wieder alle und hat auf einmal seine vielen Einsätze. Aber ich glaube auch, dass er, wenn alle fit sind, zuerst die Nummer 3 ist und ein Herausforderer. Spannend wird sein auf der linken Seite mal, wenn Bibéry vielleicht mal ausfällt, ob dann Brumme zurückgezogen wird, wovon ich ausgehe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sedebi dann sofort reinrutscht.
Da hat es auch nicht gemacht.
Da hätte ich trotzdem auch gedacht, dass sie noch einen, dass sie da noch einen holen, aber vielleicht hat er seine Chance tatsächlich genutzt.
Okay, also damit ist die Abwehrreihe geklärt soweit für Sonntag. Wie sich das Ganze dann mit Rios entwickelt, sehen wir. Rücken wir eine Position weiter nach vorne, auch bisschen eine Baustelle, Fragezeichen, oder?
Ja, dachte ich auch letzte Woche. Ich hatte mich ja schon vor dem oder nach dem Gladbach-Spiel hatte ich mich wirklich sehr darüber gewundert, dass Janne Sitan nicht gespielt hat, stattdessen Ruben Reisig, der aber dann seine Chance nicht nutzen konnte. Mhm. Und ich habe mich erkundigt über die Leistung von Sitan gegen Sandhausen und alle, die mir berichtet haben, sagten, dass es sehr ordentlich gemacht hat, dass er gut in diese Mannschaft reinpasst, dass er so eine Art Hafenstraßenfußballer ist, also sehr, sehr dynamisch,
das hören die Fans,
zweikampfstark, der haut sich wirklich rein und das kannte man ja auch aus Mannheim, da hat er auch genau mit diesen Attributen überzeugen können und ja, also wenn man ihn schon geholt hat, ich habe es eh nicht verstanden, warum hat er jetzt nicht gespielt, mhm, klar, du hast jetzt nicht alle Trainingseinheiten gesehen, aber Fakt ist, dass jemand, der das glaube ich ausfüllen kann, er war wohl auch sehr laut auf dem Platz, ne? Er weiß ja jetzt auch, ich kann vielleicht jetzt diese Führungsrolle übernehmen auf der 6 und versucht diese Chance zu nutzen. Also ich denke mal, dass er auf jeden Fall am Sonntag starten wird, weil wie gesagt, Reisig konnte die Chance nicht nutzen. Zweikowski, ihm scheint man jetzt noch nicht zu 100% zu vertrauen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich finde, er hat es im Saisonendspurt echt gut gemacht. Es ist ein Spieler mit Perspektive, der noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Aber Fakt ist, Sitan hat es ordentlich gemacht und mal gucken. Natürlich läuft die Sechser-Suche weiterhin, was wir so gehört haben. Auch der Trainer möchte unbedingt noch jemanden haben mit Erfahrung auf dieser so wichtigen Position. Aber ich finde, man kann Sitan ruhig mal jetzt Vertrauen schenken. Und ja, an der Seite von Menzel ist, glaube ich, ein ganz gutes Pärchen da im Zentrum.
Wundert euch das mit Zweikowski, dass man ihm anscheinend nicht so vertraut? Also ich erinnere mich, dass wir irgendwie im letzten Jahr oder in der letzten Saison irgendwann gesagt haben, ja, der sollte eigentlich aufgebaut werden, perspektivisch als Jasula-Ersatz. Irgendwann jetzt ist Jasula halt nicht mehr da. Und
es ist halt ein schwieriges Thema, weil es einfach so eine wichtige Position ist, wo du diese Verbindung zwischen Defensive und Offensive, meistens spielen nur noch mit einem echten Sechser, weil einfach auch Uwe Koschnert möchte ja gerne aktiver spielen lassen, dynamischer spielen lassen. Und dann spielst du meistens eben mit einem etwas offensiver ausgerichteten Achter. Letztes Jahr war es Müsel, aktuell ist es Menzel. Das heißt, es gibt diesen Kampf um eine Position. Und auch wenn er es gut gemacht hat zuletzt, ich sehe ihn da noch nicht als Nummer 1 bei einem potenziellen Aufstiegskandidaten für die zweite Bundesliga. Da kann er sich hin entwickeln, die Möglichkeiten hat er. Aber aktuell sehe ich ihn da noch nicht, sondern auch eher in so einer Herausfordererrolle. Aktuell dann für Sitan zum Beispiel, wenn man noch einen holt, wird sowieso von der Quantität her schon zu viel. Ja. Da muss man mal gucken, wie man es dann regelt. Aber deshalb, ich kann aktuell schon verstehen, dass Zweikowski da noch nicht die Nummer 1 ist.
Also sollte Rot-Weiß Essen wie geplant noch einen starken Sechser verpflichten, würde ich mir für Zweikowski wünschen, dass man ihn für eine Saison ausleiht. Weil sonst droht ihm wieder ein verlorenes Jahr mit wenig Einsätzen. Und seitdem er aus der A-Jung gekommen ist, hat er ja kaum Einsätze gehabt. Hin und wieder durfte er sich mal zeigen. Und natürlich hat er sich entwickelt durch das hohe Trainingsniveau und die Testspiele. Aber der Junge muss einfach mal ein Jahr durchzocken. So, ja. Ich glaube, da macht er einen Riesensprung. Wir haben das bei Ben Hüning gesehen. Der hat sich nicht davor gescheut, nach Wiedenbrück zu wechseln für eine Saison. Dann zum BVB 2. Der hat immer gespielt. Und jetzt sehen wir, auf welchem Niveau der ist. Und das würde ich mir für Zweikowski auch wünschen.
Und es ist ja kein Abqualifizieren oder irgendwie sowas, sondern es ist wie bei Rios Alonso, meckern auf sehr hohem Niveau, weil einfach die Ansprüche so hoch sind. Und RWE muss permanent liefern. RWE hat auch diesen Druck, dass sie wissen, sie müssen oben mitspielen. Und wird eine Qualität gefordert, die man auch nicht zwingend sofort mitbringen muss, wenn man eben nicht diese Spielpraxis über einen längeren Zeitraum hatte.
Okay, dann am Sonntag erstmal Sitan auf dem Platz.
Höchstwahrscheinlich.
Wen seht ihr noch?
Auf dem Flügel sehe ich Dixon Abiyama, mhm. auch wenn ich sagen muss, aber Marvin Obus hat mich in Leverkusen echt überzeugt. Ich habe gedacht, oh, das wird ein schwieriges Spiel für ihn, sehr viel Defensivarbeit, physisch sehr starke Gegenspieler. Aber er hat sich da behauptet.
Sind ja total positive Nachrichten.
Ja, mein Gott, muss man ja sagen. Wir haben ja auch häufig absolut draufgehauen. Ja. Und natürlich, weil wir auch wissen, was dieser Spieler für eine Qualität hat, was er eigentlich kann. Und ich habe es letzte Woche mal gesagt, er muss eben so diese 10-15% Intensität draufpacken. Er muss mal dahin gehen, wo es wehtut. Und wenn er das wenn er dazu bereit ist, dann kann er der Mannschaft helfen, dann kann er vielleicht noch den Durchbruch schaffen. Ich bin nach wie vor etwas skeptisch, das muss man ja auch dauerhaft hinbekommen, dann auch möglicherweise von Anfang an, wenn das Spiel noch nicht so geöffnet ist, aber ja, der Junge kann zocken. Ich glaube, es gibt schlechtere Lösungen als Obus und Abiyama auf der rechten Außenbahn zu haben. Deswegen bin ich da, was das angeht, recht optimistisch. Denke aber, dass Abiyama starten wird. Ich glaube generell nicht, dass wir viele Veränderungen zur Startelf von Sandhausen sehen werden. Ja. Auf dem linken Flügel ist Brumme gesetzt. Also ich sehe Dardari noch nicht so weit. Ja, der hat Qualität im Dribbling, das hat er bisher unter Beweis gestellt in der Vorbereitung. Aber Brumme spielt auf einem anderen Niveau, der ist gesetzt, der muss spielen. So, und dann auf der 10 scheint es ja eine Top-Lösung zu geben, eine interne. Mit Semir Telalovic, das haben wir schon in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach gesehen. Aber was ich so gehört habe aus Sandhausen, war der Junge richtig gut. Also der hat 2 Tore geschossen, auch noch 1 vorbereitet. Er kann diese Position, glaube ich, schon ausfüllen, weil er eben diesen Zug zum Tor hat. Er kann aus der Tiefe kommen. Er ist technisch auch sehr gut. Ist ein guter Ballverteiler. Muss man schauen. Wir haben alle einen Zehner gefordert. Vielleicht ist das die Königslösung.
Kann gut sein. Also ich habe auch gedacht, dass auf jeden Fall auch noch was passiert, zumal es ja immer hieß, Geld ist da. Und wenn er jetzt alle Lügen straft, dann ist ja auch alles wunderbar. Ich verstehe nur ganz vorne tatsächlich wieder nicht, dass Potocznik sich wieder anscheinend bisher nicht durchgesetzt hat. Ne? Also Jansen ist jetzt zum zweiten Mal mit einer Mentalität aufgefallen, die der Wahnsinn ist. Im letzten Jahr ging es schon darum, dass er eventuell im Sommer wieder abgegeben werden soll und hat sich dann durchgesetzt. Jetzt das ganze Theater, oder es hieß, er wird nicht zufrieden sein. Man überlegt, dass er den Verein wechselt. Und hat sich wieder durchgesetzt anscheinend und wieder eine Reaktion gezeigt. Kam sogar deutlich fitter aus dem Urlaub und scheint jetzt dann vorne die Nummer 1 zu sein. Und Juha Potocznik hat einfach nur noch diese Saison jetzt. Sonst ist irgendwann der Zug für ihn abgefahren. Ich bin vor der Saison wirklich davon ausgegangen, so, ich habe den gesehen, auch ein bisschen drahtiger, Muskelprobleme alle weg. Der startet jetzt komplett durch, 15 bis 20 Tore. Und da ist er noch nicht angekommen scheinbar. Also kann auch alles kommen, ne? Die Saison hat noch nicht mal angefangen. Aber so der erste Eindruck ist wieder, der sagt, sollte sich mal eine Scheibe von Jansen vielleicht abschneiden und mal Brust raus und zeigen, so, hier bin ich.
Ja, konnte aber nicht beweisen in Leverkusen, wobei, da kann ich es verstehen, hat gegen Tapso Bar gespielt. Mein Gott, ja, ist gut. Das eine Maschine, der Typ. Also ja. Wenn man den so in Real Life sieht, ne, was das für eine Ecke ist und also Wahnsinn. Aber trotzdem hat er auch gegen einen anderen Gegenspieler dann spielen können in der zweiten Halbzeit und konnte sich da wirklich kaum in Szene setzen. Viele leichte Bälle verloren. Also ich glaube, das ist klar, dass Jansen starten wird am Sonntag, zumal er jetzt auch noch einen Doppelpack schnüren konnte gegen Sandhausen. Und ja, es hat mich auch überrascht. Ich habe gedacht, das könnte ein Problem werden mit Marek Jansen. Die Geschichte kennen wir. Ja. Er hat sich zurückgekämpft, 14 Tore gemacht und dann war er eben in der heißen Phase draußen. Und darüber war er sauer. Das hat ja auch sein Berater uns gegenüber klar so kommuniziert. Aber Marek Jansen hat die perfekte Antwort geliefert, nämlich sportlich. Er war nicht beleidigt, ne, hat keinen Wechsel forciert, sondern er hat das getan, was er beeinflussen kann. Er hat an seinem Körper gearbeitet. Der sah ja wirklich aus zum Trainingsstart, als hätte er den ganzen Sommer nur Gemüse gegessen. Also unglaublich drahtig, Wahnsinn. Also wie verwandelt auf jeden Fall. Respekt davor. Da gehört einfach eine enorme Disziplin dazu und ein enormer Wille. Und das hat er gezeigt. Und also mit Marek Jansen nochmal auf einem höheren Level kann man auf jeden Fall im Sturmzentrum in die Saison starten.
Also, sagt ihr, bringt alles mit, um zumindest mal an diese Zahl von Toren anzuknüpfen oder zu übertreffen?
Er ist ein Knipser, ganz einfach. So, er weiß, wo das Tor steht, er hat einen überragenden linken Fuß, er trifft per Kopf, er ist clever, er bewegt sich gut in den Räumen. Also für mich ganz klar, Stürmer Nummer 1, nochmal Potocznik, hast du auch gut angesprochen. Da sprach da so ein bisschen der Kölner aus dir raus, so die Frustration, aber er muss sich einfach mal beweisen, wenn er seine Chancen bekommt. Es war ordentlich in der Schlussphase, auch in der Relegation, aber er hatte eben auch nicht so diesen Durchbruch dran gehabt. Ne?
Ja. Dann, ich überlege gerade, haben wir
eine Sache noch, wenn Uwe Kostner wirklich sein Spiel so ein bisschen weiter nach vorne forcieren möchte, dann wäre es natürlich für Jansen sowieso perfekt, weil wenn Brumme Abiyama relativ oft in diese Szenen kommen, um zu flanken, dann dürfte das dem Spiel von Jansen sehr zugutekommen.
Dann haben wir die Elf. Ich drücke mal auf den Knopf.
Top-Thema der Woche.
Natürlich, ja, dreht sich alles um den Ligastart. Und dann vielleicht, bevor wir ja über ja, ein paar andere Vereine sprechen, mögliche Favoriten, gerade schon mal so ein bisschen durchgeklungen. Christian, du hast gesagt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, mit der Rot-Weiß jetzt in die Saison startet. Wer zurückblickt, verpasster Aufstieg, jetzt den nächsten Schritt machen, heißt für mich aufsteigen.
Die Erwartungshaltung im Umfeld ist ja klar. Natürlich, wenn du mit einem Bein schon in der zweiten Liga warst, dann kann es eigentlich kein anderes Ziel geben, als es nochmal zu versuchen. Ich weiß, der Verein ist da sehr, sehr zurückhaltend und verschwendet viele Arbeitsstunden darauf, irgendwelche Etappenziele zu formulieren. Ich finde, man könnte das abkürzen und sagen, wir müssen, wollen oben mitspielen. Das muss das Ziel sein. So, dass man jetzt den Aufstieg nicht als Ziel erklärt, kann ich nachvollziehen, weil da gehört auch einiges dazu. Da wollen wahrscheinlich 8, 9 Mannschaften aufsteigen und da muss schon einiges passen, man muss von Verletzungen verschont bleiben, so die neuen Spieler müssen einschlagen und wenn man am Ende, sag ich mal, Fünfter wird und 4 waren besser, okay, kann man damit auch leben als Rot-Weiß Essen. Man hat da jetzt nicht so einen riesigen Druck wie beispielsweise Fortuna Düsseldorf, man hat jetzt eine neue Mannschaft aufgebaut, man ist finanziell stabil, also man könnte auch ja nächstes Jahr wieder angreifen. Ne? Aber Fakt ist, das muss das Ziel sein, du musst oben mitspielen, du darfst jetzt nicht ins Mittelfeld zurückfallen, weil das wäre einfach ein gigantischer Rückschritt, dann würde auch der Baum brennen an der Hafenstraße. Die Erwartungshaltung ist klar, man hat die Mannschaft umgebaut, verstärkt, man hat einen guten Kader und mit dem Kader soll und muss man auf jeden Fall oben mitspielen. Weshalb ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, diese fehlende Führungsstruktur. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da die Leaderrolle übernehmen soll. Für mich sind da zu viele Ja-Sager in der Mannschaft. Man hat da nicht wie vor 2 Jahren noch einen Tommy Eisfeld, der da brodern sagt, pass auf, mit deinem Ballbesitz, Fußball kommen wir nicht mehr weit. Man hat da keinen Kraulich, der sagt, wir müssen jetzt mal offensiver spielen. So, da fehlen so ein bisschen Leute, die vielleicht auch dem Trainer Paroli bieten können, wie Jasula, wie Müsel, der intern auch mal den Mund aufgemacht hat. Das kann noch kommen, aber so vom Naturell der Spieler her glaube ich nicht, dass das so funktionieren wird. Und nochmal, diese Mannschaft im letzten Jahr war charakterlich unfassbar stark und gefestigt. Nach Niederlagen ist sie immer zurückgekommen und der Charakter einer Mannschaft zeigt sich eben erst, wenn es mal scheiße läuft. So, und das werden wir einfach sehen, wie das dann funktioniert.
Ja, also seht ihr RWE nicht unter den Top-Favoriten, wenn ihr jetzt mal überlegen müsstet, wer ist natürlich alles, ich nagel euch auch in...
Nein, ich
Ende nächster Saison nicht drauf fest, aber wen würdet ihr so...
Also Fortuna Düsseldorf zum Beispiel hat nicht mehr Geld zur Verfügung. Also wenn die Zahlen stimmen, die man hört, dann ist es so Rostock, Essen, Duisburg, Düsseldorf ein Niveau. Aber Düsseldorf hat zumindest eine Struktur, die du gerade angesprochen hast, wo du weißt, du hast Leute, die das Heft mal in die Hand nehmen können oder die, wenn es mal schlecht läuft, dass die mal so alles beisammenhalten, ne? Wie Dominik Heinz, Schleusner, die haben wirklich so Erfahrung dazugeholt. Andere sagen jetzt, ja, heißt nichts, vielleicht wollen die nur noch mal abkassieren oder so weiter. Glaube ich bei diesen Charakteren, was man über diese hört, eigentlich nicht. Aber das sind so diese Eckpfeiler, die bei RWE vielleicht ein bisschen fehlen. Also ein Hüning zum Beispiel, der ist auch so ein Charakterspieler, der den Mund aufmachen kann. Ist halt noch sehr, sehr jung und der nimmt die Kulisse mit. Aber eben diese Jasulas, Krauli, Schulz, die wirklich dann auch mal intern den Laden zusammenhalten, wenn irgendwie was nicht so läuft, die fehlen mir auch aktuell. Und das wird ja nicht mehr so viel passieren. Das heißt, wenn man jetzt einen noch holt, vielleicht ist es so einer, aber du brauchst eigentlich schon so 3, 4, wo du weißt, die sorgen dafür, dass es auch mal intern rappeln kann, um ein bisschen aufzuwecken, wenn es eventuell nicht so läuft.
Ich würde schon sagen, dass Fortuna Düsseldorf als Top-Favorit in diese Saison geht, wenn man sich so den Kader anschaut, also was sie geholt haben. Heinz hast du angesprochen, auch im Zentrum mit Benger, mit Henriks, mit Yassin Buchama, den ich übrigens sehr gerne in der Hafenstraße gesehen hätte. Aber man war scheinbar nicht von seinen sportlichen Qualitäten überzeugt, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Für mich ein richtig guter Junge, auch noch ein gebürtiger Essener, der hätte hier super reingepasst. Aber okay, wird man dann sehen, wie das funktioniert. Förster haben sie dann noch geholt, Schleusener vorne. Namen sind nicht immer das Erfolgsrezept für Erfolg. Das haben wir bei 1860 München gesehen so. Aber ich glaube schon, dass dieser Kader etwas besser zusammengestellt ist von Fortuna Düsseldorf. Ob es dann funktioniert, muss man auch sehen. Die müssen sich auch erstmal finden. Da ist ein unfassbarer Druck. Also man stelle sich vor...
Das ist eine lange Saison, ganz kurz. Eine lange Saison mit vielen Routiniers in dem Sinne. Das heißt, wenn da mal 2, 3, 4 ausfallen, in der Breite sind die auch nicht so aufgestellt, dass sie das mal locker auffangen können. Ja, so wahnsinnig viele wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber sie können das dann auch wahrscheinlich in der Breite nicht zwingend auffangen. Also es ist auch da wichtig, dass ein Stamm auch durchspielen kann. Sonst
könnte es auch nach einem Abstieg ja nicht immer so leicht, ne? Also muss man auch
nein, das ist natürlich eine riesige Erwartungshaltung. Alle fordern quasi, dass es nur eine Saison in der dritten Liga wird, dass man sofort wieder aufsteigt. Natürlich hat man jetzt eine gewisse Euphorie, so ein bisschen vergleichbar mit dem MSV Duisburg nach dem Abstieg in die Regionalliga. Da hat man gesagt, okay, komm, jetzt raufen wir uns alle zusammen, neu anfangen. Die haben ja auch, glaube ich, rund 20.000 Dauerkarten verkauft. Also das ist schon eine ganz andere Dimension. Und da hat es auch, was so den Spielermarkt angeht, ne, da hat es eine ganz andere Bewegung gegeben. Da wollten irgendwie gefühlt alle nach Düsseldorf, ne, weil das eben Talle, dieser Club hat eine riesige Anziehungskraft. Und alle erwarten, dass man aufsteigt. Das kann natürlich auch lähmen, aber muss man sehen. Trotzdem müssen sie einfach jetzt damit leben, dass sie der Top-Favorit sind.
Ich wollte gerade sagen, sie werden wahrscheinlich so fast alle Rekorde pulverisieren. Ne? Sie werden das die meisten Zuschauer haben, wenn jetzt gegen Duisburg ausverkauft ist. Wenn mit Dauerkarten werden sie die meisten haben, sie werden die größten Schnitt haben, sie werden vermutlich die meisten Auswärtsfahrer mit haben. Jetzt fahren glaube ich 4.000 mit nach Mannheim zum Start. Also das ist schon echt eine Wucht, die da ankommt. Und wenn das nicht lähmt, dann kann da schon richtig, richtig was entstehen.
Okay, Düsseldorf haben wir. Rostock habt ihr genannt.
Ja, Rostock hat natürlich einen super Kader, wie schon auch in der letzten Saison. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht mit Brinkmann so funktionieren wird. Ob er der richtige Mann ist, das wird man sehen auf jeden Fall. Auch da ist natürlich immer so ein sehr, sehr nervöses Umfeld. Wenn es da mal nicht läuft, dann kann das auch schon sehr, sehr toxisch werden. Aber grundsätzlich sollte man die schon oben erwarten. Ich rechne fest mit dem MSV Duisburg. Mhm. Also für mich
einer sehr, sehr clever versteckt.
Sehr, sehr clever versteckt. Erstmal alle beisammen gehalten, so, ne? Die ganze, ähnlich wie Rot-Weiß in der Vorsaison. Man geht mit sehr, sehr viel Rückenwind, auch so ein bisschen trotz in die neue Saison. Mhm. Ne? Klar, Bulic-Pfosten, war ganz, ganz knapp bitter, dran. Ja. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall für die Zebras. Und dann hat man sich clever verstärkt. Finde ich, Christensen ein absoluter Top-Transfer aus der besten Viererkette der Liga, des VfL Osnabrück. Besuschkow, dann hat man Enz noch geholt. Vorne Remmert ist auch kein schlechter. Also das ist schon, dann hat man ja noch einen Ex-Essener verpflichtet, der die Mannschaft, wie ich hörte, erstmal nur ergänzen wird. Also scheinbar jetzt auch kein Stammspieler, Ramin Safi. Muss man auch mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich rechne schon aufgrund des Faktors Eingespieltheit und Trotz und Motivation, dass der MSV da eine richtig gute Rolle spielen wird.
Weil wenn es ja so kommt, wie es aktuell aussieht, dann Besuschkow, Kasar erstmal auf der Bank zum Start. Und mit denen nachzulegen, da ist schon auch ein gutes Transferzeugnis, denn Hirsch möchte, glaube ich, ähnlich wie RWE auch jetzt mit einem offensiveren Achter spielen auf der Doppel-6. Das heißt, da kommen die beiden nicht mehr zwei richtige Abräumer und will auch ein bisschen attraktiver, ein bisschen offensiver spielen mit der Mannschaft, die ihm zur Verfügung steht. Und wenn man dann
muss er jetzt auch,
wen er nachlegen kann, ist schon ein Qualitätsmerkmal.
Ist vielleicht so ein bisschen das RWE-Dilemma aus der letzten Saison. Auch da hat man natürlich erwartet, okay, jetzt müssen wir ein bisschen offensiver spielen. Jetzt
kann auch nach hinten
stellt man sich, das kann auch nach hinten losgehen. Ja. Muss man sehen. Natürlich, Hirsch hat Riesenkredit bei den Fans. Er ist aufgestiegen, hat eine Top-Saison letzte Saison gespielt. Kann er diese Mannschaft nochmal weiterentwickeln? Ihr auch vielleicht eine gute Ballbesitzstrategie verleihen? Ich glaube, das wird ganz entscheidend beim MSV. Und das sind vielleicht so ein paar Stolpersteine. Aber grundsätzlich rechne ich schon mit denen.
Mhm. Gibt es irgendeinen Verein, wo ihr sagt, naja, könnte so ein Geheimfavorit sein?
Er muss ja, ne?
Also Aachen finde ich komplett schwierig einzuschätzen. Unfassbar viele Abgänge, Gindorf weg. Schröers ist immer noch da, also wo alle gedacht haben, die ziehen die Kaufoption nur, um ihn dann teurer wieder zu verkaufen. Und haben gefühlt 6, 7 Abgänge mehr als Zugänge. Also ganz schwer einzuschätzen, wie die sich zeigen werden. Ferl ist die Wundertüte jedes Jahr. Ne? Also jedes Jahr, genau wie bei Viktoria Köln, sage ich so, jetzt geht's aber viele Plätze nach unten. Und irgendwie schaffen sie es dann doch wieder, das zu kompensieren, was sie alles verloren haben. Wobei ich nicht glaube, dass es nicht für ganz oben reichen wird. Ich glaube wirklich, dass Düsseldorf, Essen, Rostock, Duisburg, Wien, Ingolstadt ist auch noch so schwer einzuschätzen. Glaube ich auch nicht. Diese fünf werden es schon unter sich ausmachen.
Ich glaube nicht, dass Ingolstadt irgendwie was reißen wird. Ich meine, der Trend mit Trainerin Sabrina Wittmann ging ja eher auch zurück so. Ne? Also da hat man ja kaum Steigerungen gesehen. bin jetzt auch nicht so überzeugt von den Neuzugängen. Vinko Schapina, okay, so, ich glaube aber, der ist über seinem Zenit. Mhm. Lokoc ist auch kein Torjäger, so von daher glaube ich nicht. Sehr eher Wiesbaden, ne, relativ weit oben.
Die haben jetzt nicht so einen großen Umbruch gemacht, die sind relativ beisammen geblieben, haben 3, 4 neue nur geholt, da in der Qualität ordentlich zugefügt. Also die werden vermutlich auch mitmischen, wenn nicht vieles schief läuft. Diese 5 müssten, wenn sie ihr Potenzial abrufen, eigentlich die ersten 3 Plätze unter sich ausmachen.
Regensburg auch noch, könnte eine Überraschung werden mit Sascha Hildmann, guter Trainer, der auf jeden Fall weiß, wie es funktioniert. Waldhof Mannheim ist auch so eine Wundertüte, haben einen ausländischen Trainer verpflichtet, ne, der kein Deutsch spricht. Mal gucken, wie das funktioniert in der dritten Liga, machen die meisten eher nicht. Mhm. Aber die wollen auf jeden Fall auch, die suchen auch noch nach Leuten auf dem Transfermarkt.
Saarbrücken ist immer schwierig einzuschätzen jetzt vor dem Spiel gegen RWE.
Ja, jetzt wäre jetzt mega, meine Frage, wo
mega Umbruch. Letztes Jahr wollten sie aufsteigen, fast abgestiegen. 14. waren sie, glaube ich, am Ende. Alles neu gemacht und
16 Abgänge.
Ja, viele, viele Stammspieler auch verloren, teilweise in die zweite Liga. Also auch eine Wundertüte, die mit Sicherheit nicht nochmal 14. werden, sondern ein bisschen klettern werden. Ob sie das zum Start schon so zeigt, gegen RWE mal abwarten. Aber es gibt so 3, 4 Mannschaften, Ingolstadt, Mannheim.
Es wird aber auf jeden Fall ein richtig heißes Match für Rot-Weiß. Also eine ganz, ganz schwere Aufgabe in Saarbrücken, Ludwigspark. Die haben auch 8.500 Dauerkarten verkauft. Also da ist auch nach der schwachen letzten Saison eine gewisse Euphorie spürbar. Und die haben immer noch so einen Florian Pick da vorne drin. Die haben Kühlwetter geholt, auch einen erfahrenen Mann. Mal gucken, was Kelsey Owusu vielleicht leistet gegen seinen Ex-Club, ob er vielleicht zum Einsatz kommt. Mal schauen, aber es ist auch ein guter Spieler. Wird auf jeden Fall eine richtig harte Aufgabe. Grundsätzlich ist es schwer. Du spielst jetzt in Saarbrücken, dann kommt Havelse. Da erwarten natürlich alle, dass du ein Heimspiel gewinnst. Und dann geht's schon nach Wiesbaden. Das sind 2 knüppelharte Auswärtsspiele.
DFB-Pokal noch dazwischen.
Noch DFB-Pokal. Das Gute daran ist, du wirst nach dem Spiel in Wiesbaden schon wissen, wo die Reise hinführt für Rot-Weiß Essen. So, das sind echt 2 Härtetests. Du musst natürlich versuchen, wenn du ein Spiel gewinnst von beiden Auswärtsspielen, dann ist das in Ordnung, mit 6 Punkten zu starten. Angesichts dieses schweren Startprogramms wäre schon echt in Ordnung.
Ja.
Aber da musst du erstmal bestehen und da wird man sehen, ne, woraus diese neue Essener Mannschaft geschnitzt ist in Saarbrücken.
Und wir erwarten wahrscheinlich, also ihr auch, ja auch eine enge Saison, eine traditionelle in der dritten Liga.
Voll.
Dass es irgendwie sich wie letztes Jahr auch alles erst am letzten Spieltag entscheidet. So.
Es wäre eine Überraschung, wenn es nicht so wäre. Also, ja, total. Es war in den letzten Jahren so spannend. War ja schon wirklich ein Novum letztes Jahr, dass die Absteiger so gut wie alle feststanden vor den letzten Wochen. Und das glaube ich in diesem Jahr nicht nochmal.
Ja. Also Drittliga-Prognosen gehören mit so zu dem Schwersten, was unser Beruf, glaube ich, hergibt. Also das ist, wenn
man man muss tatsächlich ein bisschen im Konjunktiv reden, weil es einfach auch unseriös wäre zu sagen, jetzt gehen hoch, die steigen ab. Dafür kann zu viel passieren, auch eben was Thema Verletzungen angeht. Und ich freue mich einfach nur. Ich fand die Pause unfassbar lang. Die WM war jetzt nicht meins. Und weil es schon schön, dass Regionalliga letzte Woche losging, jetzt geht's da wieder los. Ich freue mich einfach nur, das ganze Länderspielgedöns ist nicht meins. Ich freue mich auf die Ligen.
Und jetzt müssen wir auch noch tippen, wo Rot-Weiß landet dann, ne? Oder?
Ja, ich nagel euch ja nicht drauf fest, aber eine Prognose will ich trotzdem von euch hören.
Ja, also wir hatten ja so einen Drittliga-Check gemacht bei der WAZ und da habe ich RWE auf Platz 4 getippt.
Ah, bitte. Das ist
natürlich eine ganz, ganz der Blechplatz, das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Platzierung, weil eben der Kader noch nicht steht.
Ja.
Das heißt nicht, dass es so laufen muss. Natürlich bringt Rot-Weiß alles mit und wenn es gut läuft, dann können sie auch aufsteigen, selbstverständlich. Aber wir wissen halt noch nicht, wer noch geholt wird. Und ich bin davon überzeugt, wenn man es schafft, noch eine Top-Lösung für die Sechser-Position zu verpflichten oder möglicherweise noch irgendwo einen Zehner findet. Das Transferfenster ist ja noch knapp einen Monat geöffnet. Da wird sie sicherlich noch was tun. Wenn man es schafft, da 2 Top-Leute noch zu verpflichten, dann würde ich auch sagen, dann kann Rot-Weiß ganz vorne landen, weil eben dieses Gerüst so stark ist. Das hat man jetzt gesehen. Die Formkurve zeigte nach oben in der Vorbereitung. Man hat ja eigentlich alle Bausteine, Top-Leute auf vielen Positionen. Dann kann es auch mehr werden. Aber momentan denke ich, dass es nicht für ganz vorne reichen wird, weil es eben so ein Führungsvakuum gibt.
3 oder 4, denke ich. Und es ist ja tatsächlich so, selbst wenn sie jetzt einen Sechser holen, so vom Typ Jasula, egal ob ein bisschen jünger oder älter, aber so ein Typ, der vorweg geht, der kann einfach so ein ganzes Konstrukt nochmal verändern. Und das kann so viel ausmachen, wenn man da so ein Puzzleteil findet, was wirklich verbindend agiert, was eine Stimme in der Mannschaft hat. Und das kann einiges verändern. Aber jetzt so erstmal Stand jetzt, was da ist, würde ich sagen, Platz 3 oder 4.
Okay. Wenn wir vom letzten Puzzleteil reden, es kann ja nur besser werden. Ne? In der letzten Saison hat man gesagt, das letzte Puzzleteil ist noch Yannick ein Top-Stürmer, der besser, der klar besser ist als Potocnik und Mause. Und dann kam Mause, ne? Als Jansen und Potocnik. Als,
ja, genau. Ja.
Und dann kam Mause. Also das muss man natürlich immer sehen. Namen sind auch nicht immer alles. Da braucht man schon ein gewisses Glück, dass es auch alles funktioniert. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man in einer guten Position.
Okay, also Aufstieg nicht ganz unrealistisch. Platz 3, Platz 4, eure Prognose. Schreibt uns gerne auch eure Prognose mal in die Kommentare, würde uns natürlich auch sehr interessieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht mit der dritten Liga. Christian hat es gesagt, die Pause war jetzt lang genug. Wir kommen jetzt wieder in den normalen Rhythmus. Immer montags nach dem Spieltag gibt es dann hier die neue Folge. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Bock habt auf die neue Saison wie wir und mit am Start seid. Danke euch beiden.
Danke.
Bis
Danke
zum
auch.
Nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.